Unser heutiger Studiogast hat sich 3G auf die Fahne geschrieben. Und zwar Gartenbau, Gewerbeverband und Geothermie. Herzlich willkommen im Baselcast, Marcel Schweitzer.
Dankeschön vielmals.
Marcel, was hat es mit diesen 3G auf sich? Fangen wir mal beim ersten an, Gartenbau.
Gartenbau, das ist die eine Leidenschaft, die ich habe und gleichzeitig auch meine Existenzgrundlage. Ich habe die Firma vor über 30 Jahren gegründet in Riechen und dort auch die entsprechende Aufbauarbeit leisten. Und ich darf heute auf eine schöne Stammkundschaft schauen, die wir in den letzten Jahren haben können aufbauen konnten. Und wie gesagt, immer wieder dürfen tätig werden für die Leute im eben grünen Bereich. Wir machen sehr viel im Unterhalt, machen aber auch Umänderungen, wenn es hin und wieder aus der Stammkundschaft raus gibt, auch eine Neuanlage. Und das ist so unser Betätigungsfeld. Das hauptsächlich in den beiden Gemeinden, Riechen und Bettigen, im Kleinbasel. Und auch darüber hinaus haben wir noch ein paar Kunden.
Bist denn du in Riechen aufgewachsen?
Ich bin in Riechen aufgewachsen, jawohl. Geboren bin ich in Basel, aber aufgewachsen in Riechen.
Und deine Eltern, sind die schon immer im Gartenbau tätig gewesen?
Nein, mein Vater war Gemeindeangestellter gewesen. Und ich habe sehr viel vom Grünen mitbekommen durch ihn. Er war auch dort sehr stark engagiert gewesen. Er ist aus der Landwirtschaft rausgekommen, hat aber auch noch Waldwirtschaft gemacht, seine Zeit. Und das hat mich irgendwie beeindruckt und hat mich auch geprägt, muss ich sagen. Und wenn ich zurückschaue, ich habe die letzte, die ganze Sache wieder angeschaut, ich habe bereits mit 11 Jahren für die erste Waldparzellen in Bettigen kaufen. Und das ist etwas, was mich seither auch beschäftigen wird. Und geht natürlich auch in den grünen Bereich. Aber der Beruf, den ich habe, verbindet natürlich Natur und Technik. Mhm. Und das ist, glaube ich, spannend daran. Und das ist das, was mich heute auch noch reizen tut an diesem Beruf. Und ich es auch jedem Jungen auch empfehlen kann, einmal diesen Beruf anzuschauen und allenfalls die Ausbildung auf den Radar zu nehmen.
Aber dann bist du eigentlich vom Grossen ins Kleine gekommen. Also normalerweise hast du ja den grünen Daumen, wenn du mal ein Blümchen pflanzt im Garten. Die sind eher, du hast Bäume, die haben mit Bäumen zu tun gehabt, mit Wald.
Jawohl, also das hat mich sehr geprägt.
Begleiten? Oder das, ist das ein Thema gewesen, daheim am Esstisch?
Ja, selbstverständlich, spätestens dann, wenn es darum gegangen ist, was machst du für eine Ausbildung. Mhm. Und da ist natürlich die Forstwirtschaft, die ganze, also Försterwerb beispielsweise, ein ganz toller Beruf gewesen, aber ist dazumals, muss ich sagen, wirtschaftlich nicht gerade unbedingt im Vordergrund gestanden. Es ist ein ganz hartes Business, auch heute noch. Und Zukunftsperspektive jetzt in unserem Umfeld wäre diesbezüglich nicht so gut gewesen. Und wie gesagt, im Gartenbau, da haben wir natürlich eine sehr gute Basis, das dürfen wir sagen.
Wie hat sich das Business verändert jetzt in dieser Zeit?
Es hat sich stark verändert. Auch wir haben immer wieder gewisse Modeerscheinungen in der Branche.
Also gestalterisch oder technisch?
Sowohl gestalterisch, technisch, aber auch, was beispielsweise Pflanzenauswahl anbelangen tut. Mhm. Also auch hier haben wir gewisse Modeerscheinungen. Natur tut hier jeweils einmal wieder, wenn es Richtung Monokultur geht, korrektiv ergreifen und dort mit entsprechenden Massnahmen dafür sorgen, dass man allenfalls wieder in eine andere Richtung geht. Aber wir haben so Strömungen, nehmen wir Beispiel, Buchs ist sehr lange verpönt gewesen, ist dann wieder in Mode gekommen und dort ist dann der Buchsbaumzünsler uns in die Quere gekommen und hat gezeigt, dass man da langfristig, wenn der Druck so hoch ist, in unseren Breitengraden nicht mehr haben kann. Und dann sucht man nach Alternativen und die findet man auch.
Wie hat sich da die Globalisierung ausgewirkt? Ich nehme jetzt mal an, wo du angefangen hast, hat man nicht so viele Pflanzenmöglichkeiten gehabt, aus der ganzen Welt wahrscheinlich, wie man sie heute hat. Hast du auch Sachen erlebt, wo man hätte müssen sagen, das ist ein Fehler gewesen, da hat es die Natur nicht korrespondiert?
Also Pflanzen, das weiss man ja, kommen sehr viele, die wir heute haben, hier in der Region, in Europa, kommen aus dem asiatischen Raum. Also da hat schon sehr früh ein Handel stattgefunden. Aber das, was du angesprochen hast mit der Globalisierung, also der Buchsbaumzünsler, der ist beispielsweise im Rahmen von der Globalisierung da angekommen, hat hier keine natürlichen Finden gehabt und hat sich entsprechend können ausbreiten. Mhm. Das ist gleich wie der asiatische Laubholzbockkäfer, der offenbar mit Importholz, mit Paletten hier angekommen ist, hier auch keine natürlichen Finden hat und sich hier auch entsprechend ausbreiten kann. Also da sind wir auch sehr stark durch Globalisierung beeinflusst und wir müssen uns da auch Gedanken darüber machen, weil das in der Zukunft kann aussehen.
Aber dann kennst du ein KMU-Geschäft von der Pike auf. Die bilden auch aus, gell? Die haben Lehrlinge.
Jawohl. Ja. Wir haben, glaube ich, bis heute ich habe nicht die Zahl im Kopf, aber es sind glaube ich etwa 14 Lehrlinge, die wir haben können, ausbilden können, also von der Ausbildungsqualität auf einem, würde ich behaupten, auf einem sehr guten Niveau. Wenn ich sehe heute, wo die ehemaligen Lehrlinge alle engagiert sind, dann muss ich sagen, habe ich jedes Mal Freude, dass die jungen Leute haben können Trip fassen im Beruf, Freude haben am Beruf und sich auch entsprechend haben können qualifizieren, dass sie heute entsprechende Funktionen können ausüben an verschiedensten Orten.
Heute bist du Präsident des Gewerbeverbandes, zu dem kommen wir noch. Aber jetzt durch deine Funktion als Geschäftsführer von einem KMU, hast du das Gefühl gehabt, in der Zeit, wo du jetzt das KMU hast dürfen, führen und betreiben, wie war die Zusammenarbeit mit den Behörden? Wie hast du das erlebt, den Werdegang? Bist du auch in die Funktion von heute gekommen, weil du gefunden hast, da will ich etwas verbessern?
Ja, also das ist ganz spannend, wenn man das rückblickend ein bisschen dort einordnet, was das eine zum anderen ergeben hat. Und das KMU ist man natürlich im rauen Wind vom Wettbewerb und stellt dort die verschiedensten Sachen fest, Sachen, die sehr gut sind. Beispielsweise, dass ich 1986 das KMU gründen konnte, hat ja vorausgesetzt, dass es einmal Leute vor mir gegeben hat, die entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen haben. Die sind vorhanden. Und ist das, glaube ich, das, wo wir auch heute bei mir dafür sorgen. Und ich habe gleich einmal gesehen, dass es da gewisse Zusammenhänge gibt. Und ich habe auch gesehen, wenn man sich nicht selber für seine Interessen engagiert, darf man nicht erwarten, dass das andere machen. Das war mit der Grund, dass ich bereits in jungen Jahren einsetzen durfte, im Vorstand vom Gärtnermeisterverband Beider Basel, damals noch unter dem Präsidenten Ernst Allenbauer, der für mich, das darf ich sagen, auch ein grosses Vorbild war, wenn er das gemacht hat. Und so hat sich nachher eigentlich das eine zum anderen ergeben. Ich war dann ein paar Jahre im Vorstand vom Gärtnermeisterverband. Dann bin ich gefragt worden, ob ich allenfalls einsetzen im Vorstand vom Gewerbeverband. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann allerdings in die Situation gekommen, dass ich auch politisch aktiv geworden bin. Zuerst als Einwohnerrat in Riechen, dann als Grossrat in Basel und als drittes dann als Gemeinderat in Riechen. Und dann hat es manchmal Situationen gegeben, wo ich wieder eine Standortbestimmung machen musste und mich für das eine oder das andere entscheiden. Mhm. Und ich habe das immer probiert, so zu machen, dass das, was ich mache, auch eine gewisse Wirkung dort entfaltet, einen Mehrwert gibt für die Organisation, wo ich das durfte machen. Und so hat es das andere gegeben. Und wo ich dann im 2009 gefragt worden bin, ob ich allenfalls das Präsidium vom Gewerbeverband übernehmen will, habe ich die Frage dann sehr gern mit Ja beantwortet und bin dann im Fußstapfen von meinem Vorgänger, vom Werner Schmidt, getreten.
Wie sieht denn jetzt dein Alltag aus? Wie viel Prozent schaffst du jetzt auf welchem Beruf?
Das ist schon ich werde das immer wieder gefragt. Ja. Es ist eine Herausforderung, das würde ich gar nicht bestreiten, alle die verschiedenen Funktionen nebeneinander durchzukriegen. Da sind wir dann auch wieder beim Politischen. Oder? Im einen ist die Fragestellung vielleicht so, beim anderen anders. Aber letztlich die Frage über die wegen der Stellenprozent, da mache ich mir gar keine Gedanken. Ich
dort, was brennt, bist
dort, wo ich gebraucht werde, bin ich dran. Ja. Und manchmal braucht es vielleicht hier ein bisschen mehr und am anderen Ort ein bisschen weniger. Aber das tut man situativ und gefühlsmässig entscheiden und probiert, alle die verschiedenen Funktionen irgendwie nebeneinander durchzukriegen. Und, was ich darf sagen, da bin ich dann auch wieder beim Werbespot für die Jungen, wo wir ja auch müssen fördern, dass wir wieder Nachwuchs haben, dass die verschiedenen Funktionen können wahrgenommen werden. Es ist spannend, so verschiedene Sachen dürfen zu machen, gleichzeitig zu machen, nacheinander zu machen. Man lernt sehr viele Leute kennen, man kann ein tolles Netzwerk entwickeln. Also das ist eine riesige Befriedigung auch bei der Arbeit. Es ist nicht nur Arbeit, sondern man hat auch Freude, eben wenn man beispielsweise Anlass darf, Mitglieder persönlich begrüßen, was jetzt ein bisschen zu kurz ist in den vergangenen Monaten. Aber wir sind ja zuversichtlich und hoffen, dass es gleich wieder möglich ist. Dann ist das, muss ich sagen, eine ganz tolle Aufgabe. Und ich kann jedem empfehlen, sich hier, sei es politisch oder auch verbandspolitisch, zu engagieren.
Du hast mir meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen. Was war die Motivation, dir noch mehr aufzubürden? Weißt du, es gibt ja, suchst nach Macht, suchst nach Einfluss, suchst nach Netzwerk. Es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe. Und alles spielt ein bisschen mit. Man muss ein bisschen das wollen, auch in der Öffentlichkeit stehen, wenn so ein Amt eingehst. Oder? Jetzt du bist in der Politik, du hast Präsidien inne. Was ist der Antrieb?
Also eine Bürde ist es nie gewesen. Wenn es das geworden wäre, eine Belastung, dann hätte ich mich von dieser Aufgabe wieder verabschiedet. Ich habe immer eine grosse Freude gehabt, habe gesehen, dass offenbar dort der Willen ist, mich in eine gewisse Funktion reinzubringen. Es braucht auch immer Leute, die einem Fragen dienen. Und das ist auch etwas, was ich mitgenommen habe aus dieser jahrelangen Erfahrung. Man muss halt auch auf die Jungen zugehen und man muss sagen, los jetzt, du hast die Fähigkeiten und ich darf meinen Teil dazu beitragen, dass du das kannst machen. Und da habe ich immer, muss ich sagen, ein riesen Glück gehabt.
Also sind es Leute gewesen, die dich nachgezogen haben?
Ja.
Oder ist es auch eine Strategie gewesen? Weißt du, wo du gesagt hast, dort will ich hin, ich möchte mal in so einem Präsidium, ich möchte mal in so einem Verband.
Nein, du musst jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe nie den Antrieb gehabt, sondern ich bin immer gefragt worden und durfte Ja oder Nein sagen. Und wenn ich Ja gesagt habe, dann habe ich mich auch entsprechend probiert zu engagieren im Rahmen von meinen Möglichkeiten. Und so hat das eine eigentlich das andere ergeben. Das ist eigentlich, muss ich sagen, genial. Und das spricht ja auch für unser liberales System, oder? Wo eigentlich jeder aus jeder Position raus kann, Funktion ausüben. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man mir ganz grosse Sorge dazu tragen, dass wir das so weiterführen können. Weil das ist ein Teil von der Stärke von unserem System, dass wir eben Leute aus ihrem Alltag rausholen, denen gewisse, in der Regel auch ehrenamtliche Aufgaben die übertragen, die das nebst ihrem Tagesgeschäft, nebst der Familie, und die spielt auch eine ganz zentrale Rolle, das darf ich an dieser Stelle sagen, ohne meine Familie, insbesondere meine Frau, die mich da immer wieder unterstützt hat, wenn eben der Tag einmal ein bisschen zu kurz war bei all diesen Aufgaben, wo man ganz viel abgenommen hat, wo nebendran gelaufen ist. Auch die Mitarbeiter, die hin und wieder auf mich haben müssen verzichten, die dann selber auch mehr Verantwortung übernommen haben. Ich glaube, das braucht es, wenn man so will, aktiv sein oder sein darf. Es ist ja ein Stück weit auch ein Privileg, wenn man in so Ämter gewählt wird, sei es von der Bevölkerung oder sei es von den Mitgliedern, wie jetzt beispielsweise beim Gewerbeverband.
In einer Partnerschaft, eben, wie viel Unterstützung braucht es vom Partner, unabhängig vom Geschlecht, wenn jemand einfach noch mehr macht, als das er muss, oder?
Ja, ich glaube, mit dem steht und fällt alles. Wenn das nicht klappt dort in der Familie, Alex, dann ist alles nichts. Und das gilt ja bei allen Aufgaben. Also ich bin ja ohne meine Vorstandskollegen, beispielsweise beim Gewerbeverband, Vorstandskolleginnen und Kollegen, bin ich allein niemand. Also ich brauche sie, wir müssen zusammen die Entscheidung herbeiführen, wir müssen zusammen diskutieren, wir müssen zusammen die ganze Arbeit machen. Und wenn das nicht gelingen tut, dann bin ich auf verlorenem Posten. Das gilt für jede Funktion. Also es muss einem gelingen, ein paar Leute um sich herum zu haben, die im entscheidenden Moment auch eben einem den Rücken frei halten. Es hat einmal ein Abteilungsleiter zu mir gesagt, hat gesagt, weißt du, musst nicht, oder du stehst nicht nur vor mir, sondern im entscheidenden Moment auch hinter mir. Und das ist so etwas, wo man sich einfach muss in den Hinterkopf setzen muss. Das sind so Voraussetzungen, die da sein müssen, wenn man eben solche Aufgaben nebst dem Tagesgeschäft noch will erfüllen will.
Aber das heisst, die Führungsstil ist auf das ausgelegt. Starkes Team, keine Angst vor guten Mitarbeitern.
Im Gegenteil, die müssen zum Teil noch besser sein als ich.
Ja, aber das sehen natürlich nicht alle so. Also da gibt es natürlich verschiedene Arten von Führungsstil. Das ist, ich bevorzuge ihn sehr. Ich bin auch ein Fan von dem. Aber es ist natürlich nicht jeder Chef führt gleich.
Ich nehme jetzt das Thema Geothermie. Ich bin ausgebildeter Landschaftsgärtner und habe mit Geothermie, bis ich Gemeinderat geworden bin, eigentlich sehr wenig am Hut gehabt. Habe dort das Dossier bekommen und habe festgestellt, dass dort einiges verbesserungswürdig ist. Habe dann Leute
von mir... Also wie hast du das festgestellt, wenn es nicht dein Dossier war? Also hast du einfach mal durchgelesen und gefunden, wir könnten wohl?
Alex, ganz einfach. Ich habe jedes Jahr beim Einwohnerrat, also beim Parlament, irgendwie zwischen 800'000 und 2 Millionen Franken abholen, um das Geschäft, also die Gewinnung von Geothermie und Verteilung über den Wärmeverbund können zu finanzieren. Und ich habe gesagt, das Unternehmen, das kann ja nicht Zukunft sein, da müssen wir andere Ansätze finden. Und dann habe ich können Leute um mich herum scharen, die mich fachlich beraten haben, aber auch die wirtschaftlichen Fragen bei einem Thema, das ja nicht so weit verbreitet ist. Wir haben können die Unterstützung geben. Und ich bin dort zwar schon eine zentrale Funktion, zuerst als Gemeinderat und dann als Verwaltungsratspräsident von der Wärmeverbund Riechen AG, aber das ganze Fachwissen, das hat man von anderer Seite kommen. Und dann hat man eigentlich eher die Funktion von einem Moderator. Man muss die verschiedenen Seiten, auch die juristische, die dazugehört, beispielsweise, die muss man können zusammenführen können, muss das können, organisieren und entsprechend dann auch auf den Boden bringen, etwas umsetzen. Und dort dürfen wir mit mit einem gewissen Stolz darauf zurückschauen. Die Wärmeverbund Riechen AG gibt es jetzt seit 2009. Mhm. Und wir sind zwischenzeitlich in den schwarzen Zahlen. Dürfen 40% der Riechenmacher Einwohnerinnen und Einwohner mit Erdwärme, mit Geothermie aus 1500 Meter Tiefe versorgen. Und die Nachfrage ist nach wie vor sehr gross. Und das Ganze ist, wie gesagt, jetzt auf einer wirtschaftlichen Basis, die auch eine Zukunft verspricht, ohne dass der Steuerzahler darum subventionieren muss. Und das war damals mein Ziel, dass wir das hinkriegen, weil sonst habe ich befürchtet, wäre das ganze Projekt, das tolle Projekt, schweizweit immer noch einzigartig. Mhm. Ich würde mich schon lange freuen, es würde die mal dort oder dort an einem anderen Ort auch noch bohren und die Erdwärme, die Energie, die unter unseren Füßen ist, gewonnen. Das ist im Moment leider nicht der Fall. Und das war auch mit der Grund, dass ich die Frage, die gekommen ist, ob ich mich allenfalls würde im Vorstand von Geothermie Schweiz engagieren, dass ich die Frage auch mit Ja beantwortet habe, weil ich überzeugt bin, es reden ja heute alle von erneuerbarer Energie, mit der Geothermie haben wir eine CO2-freie, also nicht nur eine CO2-neutrale Energie. Und die ist meiner Meinung nach im Moment fast im Dornröschen-Schlaf.
An was liegt das? Hat es nicht bei den Bohrungen damals auch einfach halt ein paar Probleme gegeben? Und dann macht Presse, bricht darüber und die Bevölkerung ist verunsichert und schon ist es passiert.
Das ist mit sicher ein Grund. Ja. Gerade Basel, Hünigen, damals im Jahr 2006, wo es geschüttelt hat. Mhm. Das hat sicher der Geothermie nicht unbedingt zu dem Stellenwert verholfen, wo sie heute haben sollte. Auch St. Gallen hat es ja dann geschüttelt, wo man bohrt hat. Man hat die Bohrstelle wieder versiegelt. Mhm. Wir haben aber in Riechen ein anderes System. Wir gehen nicht ganz tief runter, sondern sind in der mitteltiefen Geothermie. Und da ist das Risiko von einem Erdbeben praktisch bei null. Also wir haben in Riechen bohrt vor 25 Jahren. Und es hat nicht einmal geschüttelt. Mhm. Es hat leichte seismische Reaktionen gegeben. Aber nicht, dass es geschüttelt hätte. Und die Technologie, die ist jetzt wirklich bewährt. Wir haben die Erfahrung. Mhm. Wir wissen, wie es geht. Was wir nicht können mit dieser Technologie, Strom erzeugen. Mhm. Aber wenn ich schaue, dass wir Grössenordnung 18 Terawatt Geothermie könnte problemlos gewinnen, einfach zur Wärmeversorgung, und damit den rechten Teil vom schweizerischen Wärmebedarf könnte abdecken, dann sollte man dort einfach mehr machen. Man muss die Leute überzeugen davon, dass das eine gute Sache ist, dass eben die Risiken beherrschbar sind und dass es ein ganz wichtiger Teil zur Energieversorgung von unserem Land, von CO2-freie Energieversorgung könnte beitragen. Und da hoffe ich jetzt, dass es das gelingen wird mit Geothermie Schweiz.
Wie gehen wir denn? Ich wollte sagen, jetzt haben wir das Proof of Concept, das hat funktioniert, die sind in den schwarzen Zahlen, es hat keine Probleme gegeben. Das müsste doch jetzt ein leichtes sein, zu sagen, hey, schaut, hier andere Städte, andere Dörfer, so haben wir es gemacht, machen das auch. Wo hapert es denn?
Also ich staune ja immer wieder, Alex, über die öffentliche Wohnung. Wir haben Gäste aus der ganzen Welt dürfen wir in Riechen empfangen, die hier unser Projekt anschauen und das auch kopieren. Bis hin nach China, wo wir auch Gäste hier haben dürfen und sie das mit Interessen aufgenommen und jetzt auch entsprechend am Umsetzen sind. In der Schweiz sind die Voraussetzungen da mit dem Energiegesetz, mit der Energiestrategie, dass man das könnte fördern könnte. Auch die entsprechenden Mittel, wenn man die braucht, gerade für die erste Phase, die mit Risiken behaftet ist, wo man noch nicht weiss, ob man fündig wird. Das ist alles vorhanden. Aber ich sehe einfach keine Entwicklung. Also von einer Dynamik will ich schon gar nicht reden. Es ist offenbar, sitzt da immer noch die Angst sehr tief. Und ich höre immer mit Interesse wieder insbesondere im Bundesrat und der zuständigen Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu. Und sie erwähnt alles von der Photovoltaik bis zur Windkraft, aber das Wort Geothermie, das kommt nie vor. Und das ist schon erstaunlich. Und ich glaube, da muss man auch unter dem Motto «Tue Gutes» und «Rede darüber», halt den Leuten das aufzeigen. Aber wenn du jetzt würdest fragen auf der Strasse, die Leute, was sie jetzt an alternativen Energien sehen, dann werden die dir, wie gesagt, die Windkraft allenfalls,
so aber auch überall. Das ist halt das, was du siehst. Vielleicht ist das halt das Problem, man sieht es nicht.
Man sieht es nicht.
Es ist halt unterirdisch passiert, ja.
Alex, du siehst nichts. Du hörst nicht, du schmeckst nicht und in der Regel spürst auch nichts, wenn du das richtig machen tust. Und das ist natürlich nicht unbedingt etwas. Ein Windrad kannst du zeigen. Allerdings auch die stehen
ja. Ich kann gar nicht sagen, aus marketingtechnischer Sicht hast du ja jetzt eigentlich alle Bonuspunkte aufgezählt. Weil bei der Solarindustrie sagt man, nein, das ist denkmalgeschützt, das dort nicht. Und bei der Windenergie will zwar jede Windenergie, aber kein will das Windrad vor dem Haus, oder? Also, das wäre ja der Aufhänger.
Das ist der Aufhänger. Und das müssen wir jetzt machen, das müssen wir vermehrt propagieren. Wir müssen auch schauen, eben wo Möglichkeiten bestehen, so eine Bohrung zu machen. Und da gibt es ja heute auch, technologisch hat ein riesen Fortschritt stattgefunden. Mhm. Also damals in Riechen hat noch der Kantonsgeologe, der Dr. Hauber, selig, hat nicht gerade mit der Wünschelrute, aber einfach gefühlsmässig aufgrund von seinem Wissen hat er gesagt, da könnte er erfolgreich sein mit der Bohrung. Heute hat man die Möglichkeit, mit der Feldseismik bis auf 2 Kilometer runter, die Sache anzuschauen und entsprechend sich auch ein Bild vom Untergrund zu machen und ziemlich gezielt zu bohren. Also wie gesagt, technisch sind Voraussetzungen da. Jetzt braucht es einfach noch das, was du vorher gesagt hast, nämlich das richtige Kommunikationskonzept, dass man die Leute mit an Bord kriegt und jede zweite Gemeinde in der Schweiz sagt, jawohl, wir haben ein Interesse daran, wir wollen hier auch das Erfolgsmodell, wie es Riechen in den letzten 25 Jahren hier bereitgestellt hat, wir wollen das auch realisieren.
Gehen wir noch zum letzten G, wo wir kurz angesprochen haben, der Gewerbeverband. Schwierige Zeit halt jetzt im Moment. Wie nimmst du es wahr?
Ist eine ganz schwierige Zeit, Alex. Und die grosse Stärke des Gewerbes, das darf man sagen, ist ihre Vielfalt. Ich habe immer Mühe, sei es in meinem Beruf als Gärtner mit Monokulturen, aber auch hier dürfen wir, glaube ich, sagen, wir haben sehr eine grosse Vielfalt. Wir haben Firmen, die sind sehr stark betroffen, gerade Gastronomie, Hotellerie, aber auch die ganzen nachgelagerten und abhängigen Betriebe, Zulieferbetriebe, die hier zum Teil in einen tiefen Abgrund hineinschauen. Wir haben die bis jetzt eigentlich nichts gespürt haben, die noch ganz normal haben können weiterarbeiten, wie wir auch im Gartenbau. Und dann haben wir sogar diejenigen, die noch profitieren von der ganzen Entwicklung, die entsprechend neue Geschäftsfelder haben können entwickeln durch die Innovation. Das sind sehr innovative Unternehmen in der Regel, die profitieren jetzt. Und das kommt alles zusammen. Und da ist ganz wichtig, dass wir untereinander, und das ist, glaube ich, auch die Stärke vom Gewerbeverband, wo ja funktioniert, fast wie eine Familie. Wenn es im einen nicht gut geht, dann schaut der andere. Und da darf ich sagen, und da dürfen wir auch stolz sein drauf, ist es gelungen jetzt im fast vergangenen Jahr, schon mittlerweile fast ein Jahr, dass der Lockdown das erste Mal stattgefunden hat, dass es da gelungen ist, die Solidarität untereinander, miteinander aufrecht zu halten. Sogar gewisse über sich rausgewachsen sind in der Leistung und man sich da wirklich geholfen hat. Aber jetzt sieht man natürlich, bei vielen sind trotz allem sind Reserven aufgebraucht. Viele haben schon ihre Altersvorsorge angetastet, eine ganz schlechte Entwicklung. Es darf nicht sein, dass Unternehmer zulasten ihrer Altersvorsorge die Mittel brauchen. Also da muss ich sagen, darf jetzt die Erwartung durchaus da sein, dass man nach dem Verursacherprinzip die dort entschädigen, wo man quasi ein Arbeitsverbot verhängt hat. Und das Ganze darf aber auch nicht mehr zu lang gehen, weil jetzt merkt man auch, so im Zwischenmenschlichen gewisse, und ich verstand das, wenn man mir die Existenz entziehen will, dann wehre ich mich da dagegen. Und wenn ich das noch gegenüber dir kann begründen kann, warum man sich jetzt im Moment Laden dicht macht, dann sagst du, jawohl, hier verstanden und machst alles das. Aber jetzt tut man zunehmend Fragezeichen setzen, ob denn die Massnahmen wirklich so in dem Umfang das bringen, was versprochen wird.
Und ja, aber das war zu erwarten. Also weißt du, jetzt rein von uns Menschen. Am Anfang, bei der ersten Welle, war die Solidarität da gewesen. Jeder hat jedem wollen helfen. Und eben, man hat es vielleicht auch noch nicht so, man hat noch nicht genau gewusst, was auf einem zukommt. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Und jetzt irgendwann ist sich selber jeder der Nächste, aber natürlich nicht aus einer Bösheit raus, sondern aus einem reinen Überlebenskampf. Wie ist denn die Stimmung, wenn jetzt bei euch das Telefon läutet? Können wir klagen? Sind sie wütig? Sind sie verzweifelt? Haben sie Angst? Wie ist die Stimmung?
Also vor allem haben wir, was du jetzt aufgezählt hast, und gewisse, die sind jetzt mittlerweile wirklich verzweifelt. Und das ist schon mal ganz schwierig, denen einen guten Rat zu geben in dieser Zeit, weil man ja nicht weiss, wenn das Ganze vorbei ist. und wie lange das noch andauern soll, wie lange sie noch quasi eben ein Arbeitsverbot haben. Und da haben wir ganz schwierige Situationen und dann merkst du natürlich auch, dass das auf das Gemiet ja, nicht unbedingt einen positiven Einfluss hat, ganz im Gegenteil. Wenn die Leute nicht wissen, wie sieht meine Existenz in einem halben Jahr aus, was mache ich denn? Kann ich noch einen Job? Kann ich noch meinen Mitarbeitern eine Arbeitsstelle sicherstellen? Und ich meine, da darf man sagen, im Kanton Basel-Stadt haben wir eigentlich gute Voraussetzungen können schaffen. Wir haben dort auf Stufe Regierung mit dem Christoph Putschin einen sehr guten Ansprechpartner gehabt. Er hat immer die nötigen Sensibilitäten entwickelt. Aber was wir jetzt auch gesehen haben, das ist nicht ganz schwierig, oder? Da kommt ganz ein Haufen Arbeit auch auf diese Stelle zu. Mhm. Und da ist man beispielsweise beim Auszahlen von den entsprechenden Mitteln ist man da und dort ins Hintertreffen gekommen. Und wenn die Leute nicht einmal das Geld kriegen, gerade jetzt Anfang des Jahres, wo sie müssen alle die Zahlungen leisten, sei es für Versicherungen, sei es Mieten etc., was alles anfallen dort Anfangs Jahr, da haben wir ganz eine schwierige Situation, wenn dann die Unternehmer nicht das nötige Geld und vor allem versprochene Geld zeitgerecht bekommen. Und da werden wir weiter müssen am Ball sein.
Wo hast du das Gefühl, wo liegt das Problem? Also sind wir überfordert mit der Situation? Weil eigentlich, es ist ja wirklich so, in gewissen Bereichen, wer hilft da, aber sie kommt nicht an. Wo muss man das Stöpsel rausziehen, dass das Wasser fließt?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil man kann ja nicht von heute auf morgen die ganzen Stellen ausbauen. Da sind die Leute schlichtweg nicht vorhanden mit ihren Kompetenzen. Und das heisst, wir müssen dort probieren, die Effizienz zu steigern bei denen, die involviert sind. Das ist aber auch nicht ganz einfach. Dann müssen wir schauen, dass die ganzen administrativen Abläufe möglichst einfach gehalten werden können. Und da haben wir natürlich auch Beispiele eben, zu Augen bekommen, die nicht gerade unbedingt für das sprechen, sondern die Hürden werden dort zum Teil halt immer noch sehr hoch gesetzt. Und wenn dann irgendjemand ein Komma am falschen Ort ist, sagst du es bewusst ein bisschen überspitzt, dann gehen die ganzen Formulare wieder zurück an die Gesuchsteller.
Ist das immer noch das Problem, der Behördendschungel? Weil für mich jetzt als Externe, es gibt gewisse Sachen, oder? Ich meine eben die Verwaltungen, die machen ihren Job und jetzt sie kommen einfach komplett neue Aufgaben auf sie zu. Und da frage ich mich schon, warum dass man nicht dann einmal kann, jemanden aus der Privatwirtschaft nehmen kann, es geht jetzt nicht darum, jemanden zu kritisieren, aber wenn irgendetwas muss organisiert werden, wo ganz viele Leute müssen irgendetwas machen, wenn jetzt dort jemanden würdest, aus der Eventbranche nehmen, der ja nichts anderes macht, als 50'000 Leute nehmen an, schleusen und durch verschiedene Kanäle durch. Hast du das Gefühl, ist da Zusammenarbeit aus deiner Sicht jetzt von der Behörde, ist die kooperativ oder probiert man es bei sich zu behalten? Wie nimmst du das wahr?
Also da muss man sich sicher Gedanken darüber machen. Wenn das noch länger anhalten sollte, die ganze Situation, dass man dem probiert, und da stehen wir auch zur Verfügung als Gewerbeverband, dort ein Teil von dieser administrativen Arbeit, wenn es eben darum geht, die Gesuche abzuwickeln, dass wir das würden übernehmen. Analog eigentlich, was wir machen in der Berufsbildung, wo wir sehr in enger Zusammenarbeit mit dem Erziehungsdepartement beispielsweise die Lehrabschluss feiern, die organisieren und durchführen, auch sonst gewisse Aufgaben übernehmen als Gewerbeverband. Und da wäre sicher ein Potenzial vorhanden.
Eben wie bei der Kontaktnachverfolgung hat man ja das gemacht. Dort hat man relativ schnell Leute aus Callcenter geholt, die vielleicht auch weniger zu tun haben oder Swissair angestellt, die haben dann auf einmal geholfen, die Kontakte nachzufolgen.
Ganz genau.
Da müsste man doch probieren, eben gerade jetzt Branchen oder Gewerbe, wo jetzt weniger zu tun haben, in diesen Prozess einzubinden.
Das wäre eine Massnahme, die sicher dazu würde führen, dass die Gesuche schneller könnten bearbeitet werden. Wie gesagt, wir unterstützen die Mitglieder schon heute, wenn es dort Schwierigkeiten gibt in der Abwicklung, auch durch Wirteverband beispielsweise. Also Gastro Suisse ist dort sehr aktiv und dort ihre Mitglieder unterstützen. Aber es ist natürlich eben ein administrativer Hürdenlauf, wo sich die Leute ja nicht gewöhnt sind. Also die haben ja keine Übung drin, weil das normale Tagesgeschäft sieht anders aus, oder? Das heisst, Umsatz machen, Gäste bewirten, betreuen und entsprechend so können die Existenz sichern. Und jetzt hat das für die natürlich einen kompletten Wechsel gegeben. Oder? Jetzt sind sie plötzlich zu Bittsteller geworden. Und das ist auch bitter, wenn du als Unternehmer musst obwohl du nicht einmal etwas dafür kannst, musst du plötzlich zum Bittsteller werden. Und eben, wenn man schaut, die ganzen administrativen Abläufe, die sind zum Teil halt sehr anspruchsvoll. Und wenn man eine Liebung hat drin, dann kann das durchaus sein, dass da und dort etwas einmal vergessen geht, dass es nicht komplett ist. Und dann kommt es halt zurück und das führt dann wieder zu einer zeitlichen Verzögerung. Und da könnte man sicher, wie du das jetzt angetönt hast, mit Einbezug von weiteren Dienstleistern solche Prozesse verkürzen.
Wo können dir vom Gewerbeverband denn jetzt ganz konkret helfen? Sowohl finanziell wie bei den Dienstleistungen?
Also finanziell, das haben wir ja auch nur mit unseren Mitgliedern machen. Das Projekt ist ja bekannt. Basel schafft es zusammen, wo wir ja in kürzester Zeit haben, über 800'000 Franken zusammentragen und damit 199 Firmen mit 4'000 Franken à fonds perdu unterstützen. Aber das kann es natürlich nicht sein, abschließend. Und wir haben schon, ich mag mich erinnern, das letzte Jahr war schon Fasnacht zum Ende gewesen, wo wir ja gewusst haben, in welche Richtung das gehen könnte, haben wir sofort kurz geschaltet. Wir haben beispielsweise Kontakt aufgenommen mit dem Schweizer Verband von den Immobilientreuhändern, aber auch mit dem Hauseigentümerverband, wo wir ja sehr gute Kontakte haben, wo auch Mitglied sind bei uns und haben dort einmal sondiert, was dort an entgegenkommen könnte sein von diesen Organisationen. Das Resultat kennen wir, das ist die Dreidrittelslösung, die wir hier haben im Kanton Basel-Stadt. Kanton Basel-Land hat sie mittlerweile auch übernommen. Leider auf nationaler Ebene hat man deren nicht können zum Erfolg verhelfen. Dort hat man eine andere Strategie verfolgt, die nicht gerade erfolgreich ist. Unsere, darf man sagen, ist sehr erfolgreich, das Dreidrittelmodell, das auf Freiwilligkeit basiert. Das ist ganz wichtig. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben auch gute Kontakte, beispielsweise zur Bankenvereinigung. Auch dort sind wir auf offene Ohren gestoßen. Die haben sofort die Situation erkannt und haben gesagt, jawohl, wir machen, was wir können. Das Gleiche ist mit dem Vereinli. Das ist die Organisation von der Basel Versicherungsgesellschaften, die sich auch sofort dieser Thematik angenommen haben, sich Überlegungen gemacht haben bezüglich den Versicherungen, die im Raum gestanden sind, wo zwar Epidemie abdecken, aber keine Pandemie. Du magst dich vielleicht erinnern an die Diskussion, wo dann aber Überzeugungsarbeit geleistet haben in ihren eigenen Kreisen und man da und dort hat können sagen, jawohl, wir haben jetzt, obwohl es nur eine Epidemie ist, die versichert ist, gemäss Vertrag, die haben wir auch eine Pandemie abdecken und somit auch Unterstützung gegeben haben an die Versicherten. Also da haben wir eine sehr grosse Resonanz gehabt, ein Interesse bis hin zu den Zulieferern von der Gastronomie, wo hier auch gesagt haben, gut, wenn jemand jetzt in die Situation kommt, dass er die Rechnung nicht innerhalb von der Zahlungsfrist zahlen kann, dann muss man die erstrecken. Also ganz viele Massnahmen, die in der Summe die Leute sicher entlastet haben, aber wenn wir jetzt gerade die letzten nehmen, die Zulieferer, die sind natürlich mittlerweile selber in einer Situation, wo sie zu Bittsteller...
Das funktioniert am Anfang. Irgendwo kommst du einfach an eine Grenze, wo es dann einfach irgendwie nicht mehr geht.
Wo es nicht mehr...
Ja, dann fängt einfach an... Zu uns zusammengehen, oder? Wie siehst du jetzt die Prognose? Es ist sehr widersprüchlich. Es ist, keiner kommt richtig draus. Jeder weiß es besser. Es gibt nicht eine abschließende Lösung. Aber woran geht es? Was kann man noch machen?
Also Patentlösung hat ja niemand, oder? Auch ich nicht.
Ja.
Und es ruhen ja jetzt alle Hoffnungen auf die Impfung, dass die wieder kann dazu führen, dass eben die Immunität vorhanden ist gegenüber dem Virus. Die Erfahrungen sind ja noch nicht so riesig. Da werden wir sicher sehen, aufgrund von denen, die schon geimpft sind, wie das anschlägt.
Verstehst du denn auch die Leute, die Angst haben vor dieser Impfung? Und,
auch die muss man Verständnis
haben. Es ist, ja.
Und es gibt ja glücklicherweise auch noch ein paar, die ein gesundes Immunsystem haben. Und man hat ja jetzt gesagt, wer zuerst drankommt beim Impfen. Und das hat auch eine gewisse Logik. Und man sieht ja auch bei den jüngeren Leuten, und da dürfen wir auch sagen, im Baugewerbe, das ist sehr erfreulich, da hat man offenbar, wie auch in der Gastronomie und Hotellerie, die Massnahmen sehr gut umgesetzt, haben wir sehr wenig Ansteckungen. Das darf man auch sagen. Und das hat sicher auch eben damit zu tun, dass man dort entsprechend Mitarbeiter sensibilisiert hat und die jetzt wissen, wie mit dem Virus umzugehen ist. Das kann eine Entlastung bringen, also dass man weiterarbeiten kann, nicht ganz im gewohnten Rahmen, aber doch mit gewissen Voraussetzungen, dass das möglich ist. Und so sollte man eigentlich auch wieder eben dazu kommen, dass wieder Gastronomie, die Hotellerie ihre Dienstleistungen darf anbieten, wie der Virus, da bin ich überzeugt, und das sage ich jetzt als Landschaftsgärtner, wo es ja auch zu tun hat im Tagesgeschäft mit Viren, mit Bakterien, mit Pilz. Ein Virus wird sehr wahrscheinlich, auch der Virus nicht mehr ganz verschwinden, der wird uns begleiten. Auch die Mutationen, die es gibt, die werden uns begleiten, und da müssen wir irgendwie den Umgang finden. Was sicher nicht kann langfristig anstehen, ist der Lockdown oder der Teil-Lockdown. Mhm. Das kann es nicht sein, dass man ganze Teil von unserer Wirtschaft dort ausklinken und eben am Schluss dann muss feststellen, dass da sehr ein grosser Schaden entstanden ist.
Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, wie die Welt wie auf dem linken Fuß verwünscht worden ist. Obwohl man ja eigentlich hätte müssen oder können davon ausgehen, dass so etwas passieren kann. Und auch die unglaublichen Finanzmittel, die dann auf einmal zur Verfügung stehen. Ich habe kürzlich ein Interview gehört von einem Zukunftsforscher, wo gesagt hat, genauso klar, es ist genauso klar gewesen, dass das kommt, wie dass wir wissen bei der Erderwärmung, was passiert, wenn es jetzt noch 2-3 Grad wärmer wird, und trotzdem machen wir nichts dagegen. Hast du das Gefühl, so eine Pandemie ist jetzt auch ein Weckruf, oder gehen wir wieder zurück zur Normalität, wenn dann auf einmal die Impfung wirkt und es ist alles wieder gut?
Also ich hoffe, dass wir wieder können, zur Normalität zurückgehen können. Und wir haben ja schon andere Krankheiten gehabt. Ich habe das zwar selber nicht mehr erlebt, bin gerade um die Zeit herum auf die Welt gekommen, wo man dort entsprechend die Mittel, sprich Impfung, gefunden hat, die Schluckimpfung. Bei der Kinderlähmung, ein ganz aggressiver Virus, oder, wo ja dazu geführt hat, dass die Leute zum einen, die das gekriegt haben, gelähmt waren, aber auch Deformierungen am Körper stattgefunden haben. Also ganz ein schlimmer Virus, und dort hat man auch entsprechende Gegenmittel gefunden, und seit wir dort konsequent impfen, haben wir uns können befreien von dem Virus, von dieser Krankheit und ihren Folgen vom Virus. Ich glaube nicht ganz, weil ich habe gehört, in Afghanistan sind im Moment sehr aktiv, der Poliovirus. Und vor diesem Hintergrund bin ich überzeugt, dass wird uns gelingen, dank auch dem Wissen, das hier vorhanden ist, dass man die Hürden nehmen kann und hier langfristig wieder der Virus kann Schach behalten. Aber du hast es angesprochen, es kommen immer wieder neue Herausforderungen, und die sind nicht nur positiv, sondern durchaus eben auch können unsere Gesundheit sehr stark gefährden. Und doch können wir, glaube ich, froh sein und auch ein Stück weit stolz sein darauf, haben wir so ein gut ausgebautes Gesundheitswesen. Es ist zwar teuer, aber es kann einem in solchen Situationen doch die nötige Last abnehmen und eben die entsprechenden Produkte hier herbeiführen, die uns schützen davor. Und das heisst, wir werden weiterhin eben müssen mit diesen Krankheiten leben. Wir haben andere, die auch noch jeweils die Grippeviren, oder, die auch sehr vielen Leuten schon das Leben gekostet haben in der Vergangenheit. Darf man auch nicht unterschätzen. Das ist nicht so publik geworden jeweils. Aber da haben wir halt einfach auch die Gegenspieler, die uns nicht nur positiv gesonnen sind, sondern an unsere Substanz gehen. Aber wie gesagt, ich glaube, da gelingt es dank auch unserem technologischen Fortschritt, den wir laufend machen, die neuen Mittel und Methoden, dass wir das können entsprechend auch bekämpfen können.
Tust denn du jetzt als Geschäftsmann wie auch als Präsident von verschiedenen Verbänden, bist du eher am Reagieren oder auch schon proaktiv am Planen? Weil das tut mir im Moment am schwierigsten, planen. Es ist so, eigentlich müsstest du davon ausgehen, es geht jetzt einfach mal so weiter, dann kannst du planen. Aber wenn du davon ausgehst, ja, es wird dann schon wieder besser und es wird nicht besser, dann hast du dann lieber vom Schlimmsten ausgehen und probieren, eine Lösung zu finden, wie du kannst unter diesen Umständen weiter geschäften.
Ja, aber da haben wir ja ganz einen Haufen Einflüsse. Nebst den gesundheitlichen oder die wirtschaftlichen Einflüsse, die Krise, die wir auch schon hatten, die Finanzkrise beispielsweise, oder wo uns alle in bester Erinnerung ist, oder auch die Energiekrise. Und da muss man flexibel sein. Und da braucht es eben auch das Unternehmertum. Und darum kann ich nur appellieren an unsere jungen Menschen, wenn sie vor dem Entscheid stehen, was machen sie beruflich, da kann ich nur empfehlen, werden die Unternehmer, die unternehmerisch agieren. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil von dem Erfolg. Das hat man jetzt auch wieder gesehen bei der Impfstoffentwicklung. Oder? Das sind Unternehmer. Das sind Unternehmer, die hier am vordersten Front im Gesundheitswesen tätig sind und in einer relativ kurzen Zeit die Impfstoffe herbeigeführt haben. Also, das ist alles andere wie selbstverständlich. Und das braucht die unternehmerischen Initiativen und das entsprechende Umfeld. Und ich glaube, da müssen wir Sorge tragen dazu, dass wir das auch in der Zukunft haben, dass wir hier Leute haben, die parat sind und im entscheidenden Moment die richtigen Sachen können machen können.
Wie siehst du deine Zukunft jetzt als Privatperson? Wohin geht es? Einmal in einem Häuschen im Tessin? Ein bisschen laufen?
Ja, ich bin sehr...
Da bist du zu.
Ich bin sehr lokal verankert.
Muss man daheim einsperren, wenn wir dich wieder daheim behalten.
Also da muss ich jetzt die Diskussion mit meiner Frau weiterführen. Die könnte vielleicht mehr sagen. Ich bin diesbezüglich sehr wahrscheinlich eher ein langweiliger Mensch, weil für mich ist immer meine Arbeit, mein Engagement im Vordergrund gestanden. Und solange das gefragt ist, mache ich das sehr gerne.
Aber unabhängig vom Alter. Du willst bewegen. Du bist der Unternehmer.
Also wenn es mir gelingen tut und da gehört aber auch dazu, eben Nachwuchsplanung zu machen, sei es im Geschäft, wo wir das jetzt aktuell dran sind, aber auch in allen Funktionen, muss man immer sich überlegen, wer könnte man irgendwann einmal für welche Aufgabe hier ins Feld führen und auch dafür begeistern. Und ich glaube, das ist meine Herausforderung auch in der Zukunft, nebst der unternehmerischen. Und man sagt ja, Unternehmer ist man nicht nur 8 oder 9 Stunden im Tag, sondern das ist eine Daueraufgabe. Also das ist man vom Montag bis am Freitag und das ist man 365 Tage im Jahr. Und ich bin das sehr gern. Ich würde gerne wieder etwas Neues andeigen und da und dort wieder probieren, etwas umzusetzen. Und wenn am Laufenden eben so Aufgaben angetragen werden, dann bin ich der Meinung, sollte man die auch annehmen und im Rahmen von seinen Möglichkeiten umsetzen.
Marcel Schweitzer, das spürt man, du bist noch voll im Saft und da wird noch viel von dir kommen. Danke schon vielmals für das Gespräch. Alles Gute auf die Familie und natürlich allen Mitgliedern. Wir drücken Daumen, dass wir da gut rauskommen. Und danke schön, dass du da bist.
Danke ganz herzlich, dass ich hier Gast sein durfte. Und insbesondere das, was du zuletzt gesagt hast, das ist ganz wichtig, dass wir weiterhin schauen, dass wir all denen, wo es nicht so gut geht, dass es denen gleich wieder besser geht. Und ich glaube, das ist die grosse Herausforderung und die nehmen wir an.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.